Die eigene Gesundheit und eigene Arbeitskraft, das sind die wichtigsten Besitztümer eines Menschen. Und es klingt so ein bisschen wie ein Werbespruch eines Versicherungsverkäufers und trotzdem ist es wahr. Weil wenn man aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten kann, dann verringert es nicht nur die Lebensqualität, also man fühlt sich nicht wohl, man hat Schmerzen oder Einschränkungen und so weiter. Aber natürlich geht es auch um den Lebensstandard, weil oft ist es auch mit finanziellen Einbußen verbunden, diese Situation. So, jetzt kann man sagen, gut, dass ich versichert bin, ja, oder dass es verschiedene Versicherungen gibt. Im privaten Bereich oder privaten Kontext sind das oft diese Berufsunfähigkeitszusatzversicherung und gesetzlich als Arbeitnehmer ist man gegen die Erwerbsminderung versichert. Also das sind so die zwei wichtigsten, die man nennen kann. Es gibt viele andere auch. So, was dir aber niemand erzählt, ist die Tatsache, dass wenn man aufgrund von Krankheiten irgendeine Leistung beziehen möchte, ersauft man schier im Papierkram, in der Datenflut, in den Anträgen und Formularen. Und das alles mühsam ist und unfassbar lange dauert. Es ist Gott sei Dank nicht mein persönlicher Fall und meine direkt persönliche Erfahrung, aber ich kenne das aus meiner unmittelbaren Umgebung und auch aus Zuschriften, die ich von euch bekommen habe. Und um diese sehr wichtige Ablage, also es geht mir jetzt um diese ganzen Unterlagen, die damit verbunden sind, darum werden wir uns heute kümmern. Also, wenn du wissen möchtest, wie du diese Dokumente sinnvoll organisieren kannst, bleib dran, es geht los.
Kreative Ordnung mit Katharina Auerswald.
Wie schaut's denn hier aus?
Herzlich willkommen zu der neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Katharina Auerswald, ich bin Aufräumcoach und Künstlerin und in diesem Podcast werde ich mit dir mein Wissen und meine Erfahrungen aus der Praxis teilen. Ich möchte dich inspirieren, motivieren und dir Tipps geben, wie du mehr Ordnung und mehr Kreativität in dein Leben bringen kannst. Es geht um Zuschriften, die ich bekommen habe und um Erfahrungen und Fragen aus meiner Umgebung. Und ich werde heute niemanden mit Namen nennen und auch keine E-Mails direkt vorlesen, weil es dann doch zu persönlich und intim ist. Es ist heute eher so Zusammenfassung von verschiedenen Fällen. Und für alle, die zum Glück in dieser Situation nicht sind, aber ich möchte, dass ihr tatsächlich schon so ein bisschen Vorstellung habt über diesen Prozess, durch welchen man durchgehen muss, dann beginne ich sozusagen von Anfang an. Also die Ausgangssituation ist eine Krankheit oder ein Unfall. So, also du bist jetzt krank geworden aus irgendeinem Grund oder hast du halt einen Unfall, eine Geschichte und zunächst bekommst du bis zu 6 Wochen lang die Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber. Also wenn man einen Arbeitgeber hat, ich habe zum Beispiel keinen, ich bekomme schon mal gleich gar nichts. Ne? Aber im Normalfall bekommt man Lohnfortzahlung. Ach so, und was ich jetzt nicht extra behandle, also ich werde nicht von Selbstständigen sprechen jetzt gerade und ich werde auch nicht von verbeamteten Personen sprechen, weil da ist die Situation ein bisschen anders, aber der Papierkram ist der gleiche. So, also zuerst 6 Wochen Lohnfortzahlung, dann, wenn die Krankheit länger dauert, dann springt irgendwann nach 6 Wochen die Krankenkasse ein, zahlt Krankengeld und zwar maximal 78 Wochen innerhalb von 3 Jahren. So, das und diese Entgeltfortzahlung, diese 6 Wochen, ist mitgezählt. Das heißt, insgesamt kannst du innerhalb von 3 Jahren 78 Wochen krank sein,
auch wenn das unterbrochen wird durch Wiedereingliederung, vielleicht Wiederarbeiten und dann geht es doch vielleicht nicht. Ja, das heißt, das kann man sich merken. So, jetzt nach 78 Wochen ändert der Anspruch und dann wird man ausgesteuert. Das ist tatsächlich ein Fachbegriff. Also mir kommt das immer vor, wie dann kommst du irgendwie auf den Schrottplatz oder so. Kommst du nicht auf den Schrottplatz, sondern das können dann verschiedene Varianten anstehen. Also du kannst beispielsweise in die Arbeitslosigkeit gehen. Also wenn du vorher berufstätig warst, dann bekommst du Arbeitslosengeld. Oder du bekommst eventuell eine Erwerbsminderungsrente, wenn du einen Anspruch hast. Oder eben Leistungen aus diesen privaten Versicherungen, falls du sie abgeschlossen hast. Oder auch Versicherungen des Arbeitgebers, weil es gibt bestimmte Organisationen und Firmen, die für ihre Arbeitnehmer auch solche Versicherungen intern abschließen. Das heißt, wenn man diesen konkreten Beruf beispielsweise nicht mehr ausüben kann, dann kann auch diese interne Versicherung einspringen. Das heißt, wir merken uns, wenn dieses Krankengeldzahlung vorbei ist, dann muss der nächste Schritt passieren. Was auch noch passieren kann, und das sind so, schon so Geschichten, die viele Menschen verwechseln oder nicht wirklich auf dem Radarschirm haben, man kann auch einen Behindertengrad beantragen und auch bekommen. Das heißt, je nach Höhe des Grades werden dann verschiedene Nachteile ausgeglichen. Also mit der Anerkennung des Grades geht es darum, dass die Nachteile, die der Mensch hat, dadurch ausgeglichen werden. Und das sind unter Umständen steuerliche Vorteile oder ein besonderer Kündigungsschutz, wenn man mit einem Behindertengrad weiterarbeitet. Und es arbeiten ganz viele Menschen. Dann hat man Anspruch auf mehr Urlaub, dann eventuell verbilligte Fahrten im öffentlichen Verkehrsmitteln, Ermäßigungen bei Gebühren oder bei Eintritten und so weiter. Und wenn man einen Grad von mindestens 50 hat oder noch mehr, das gilt dann als Schwerbehinderung und man kann auch einen Schwerbehindertenausweis beantragen und bekommen. Und dadurch hat man eben diese verschiedene Vorteile. So, jetzt weiß ich nicht, ob du dich nicht hier schon verloren hast, so ein bisschen. Also für mich wurden diese, oder mir wurden diese verschiedenen Fälle wirklich mehrmals ausführlich erklärt und ich habe mich immer wieder darin verloren. Und was mir geholfen hat, war tatsächlich eine Mindmap, so ich bin immer DIN A3-Seite, so Kinderblock umdrehen, querlegen und dann mir das so aufzeichnen und dann so diese Wenn-Dann-Situationen aufmalen. Wenn die gesetzliche Erwerbsminderung durch ist, dann ist es der Fall oder für die Person war das auch wichtig zu wissen, was bekomme ich an Geld ungefähr. Ne? Das heißt, wenn ich arbeitslos werde, bekomme ich das. Wenn ich das bekomme, werde ich das. Wenn ich das nicht bekomme, was werde ich tun? Also das ist immer dieses Wenn, Dann. Und wenn man sich das so aufmalt und drauf blickt, dann hat man schon mehr Überblick über, was alles zu tun ist und welche Varianten können überhaupt entstehen. Und wie gesagt, was ich verstanden und gesehen habe, ist wirklich diese unendliche Flut aus Unterlagen, die in diesen Prozessen gebraucht werden. Und auch, und das ist wirklich entsetzlich, dass die Behörden meistens untereinander überhaupt nicht kommunizieren. Also ganz klare Sache, die irgendwo entschieden wurde, wurde nicht weitergegeben und das muss man wieder beantragen. Und man muss diese ganzen Ämter und Behörden immer wieder abklappern und sei es jetzt die Agentur für Arbeit, die Krankenkasse, die Krankenkassen untereinander, das Versorgungsamt, die Rentenversicherung, dann mit dem Arbeitgeber und so weiter. Also es ist ja unendlich viel, was da an Kommunikation und Prozessen stattfinden. Und man muss immer und immer wieder Unterlagen vorlegen und vieles dauert auch wirklich ewig lang und ist ziemlich mühsam. So, und jetzt stell dir vor, dass es sich um einen sogenannten multidisziplinären Krankheitszustand handelt. Und das bedeutet, dass mehrere verschiedene Fachrichtungen betroffen sind. Und das ist es meistens. Also wenn man wirklich so eine schwerwiegende Krankheit hat, ich habe jetzt eine Person vor meinem inneren Auge, wo ich weiß, okay, also da ist involviert, natürlich ist da irgendwo der Hausarzt und dann geht es weiter. Dann ist es die Radiologie, dann ist es die Onkologie, dann ist es die Gynäkologie, dann ist es die Psychiatrie und so weiter. Ne? Dann kann auch das in die Neurologie gehen, dann ist es die Endokrinologie, also wenn der Hormonhaushalt durcheinander kommt und so weiter und so fort. Also das sind ja ganz viele ärztliche Fachrichtungen betroffen und jetzt bekommt man verschiedene Berichte, OP-Berichte, MRT-Berichte, eben Berichte vom Endokrinologen. Das heißt, die Laborwerte werden immer wieder berichtet und das sammelt sich so bei diesen Menschen. Und was man auch noch beachten muss, und an sowas denkt man nicht als gesunder Mensch, weil ich bin gesund, ich fühle mich gesund und mich macht es wahnsinnig, wenn ich mit so vielen Behörden zu tun habe und jeder schickt dich zu jemand anderen und du musst immer wieder dran denken und Termine nicht vergessen und so weiter. Und jetzt, wenn die Menschen wirklich so krank sind, die sind nicht krank, weil es Spaß macht. Sie sind dadurch auch nicht so belastbar. Sie haben nicht so viel Power, so viel Ausdauer, so viel Energie, dass sie sich ständig um diese Sachen gut kümmern können. Das heißt, was ist wirklich essentiell, dass diese Ablage wirklich pragmatisch, zeitsparend gehalten wird, dass es nicht zu viel doppelt gemacht wird und dass die ganzen Befunde, die Gutachten, die Anträge, die Korrespondenz und so weiter, dass man auf alles so einen guten Zugriff hat. So, jetzt habe ich noch im Kopf eine E-Mail, wo mir jemand geschrieben hat, es gibt noch Sachen mit Gericht, also ich muss Berichte oder bestimmte ärztliche Unterlagen auch ans Gericht, an den Rechtsanwalt schicken, weil dafür wird das auch noch gebraucht. Dann hat man vielleicht auch mit Finanzamt zu tun, mit Steuerberater und so weiter. Also es ist wirklich eine sehr komplexe Angelegenheit. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das Komplexe vereinfachen? Und ich werde dir heute meine Vorgehensweise analog beschreiben. Also wir stellen uns vor, wir kriegen alles in Papierform und wir werden das auch in Papierform abheften. Und das nächste Mal reden wir über das Digitale. Wenn man diese ganz große Komplexität vereinfachen möchte, dann würde ich dafür Ordner nach Themen anlegen. Und das Thema 1 und Ordner 1 ist Diagnosen und Krankheitsverlauf. Also einfach chronologisch abheften, so wie man die Berichte bekommt. Das ist vielleicht ein OP-Bericht, dann ist es MRT, dann ist es, sind Blutwerte und so weiter. Also so wie man diese Berichte bekommt. Und bitte schaut, dass ihr die auch bekommt, weil es ist ganz wichtig in diesem Fall, dass man alles selber in der Hand hat. Das heißt, alle diese Berichte werden chronologisch abgelegt und zwar so, dass die aktuellen Berichte zu oberst liegen. Also man fängt von unten an und vorne, wenn man einen Ordner aufklappt, dann zu oberst liegt das Aktuelle. Also das war Thema 1, Ordner 1. Und wenn ich jetzt vom Ordner 1 spreche, dann sage ich jetzt nicht, ist es ein schmaler Ordner, ist es ein breiter Ordner oder sind es 15 Ordner. Jetzt habe ich natürlich maßlos übertrieben, aber je nachdem, wie lange so eine Krankheit dauert, je nachdem, wie viele Unterlagen in diesem Zusammenhang anfallen, kann sein, dass man vielleicht für die Berichte 2 Ordner braucht. Ja, aber das ist ein Thema und das geht, wie gesagt, jetzt um diesen Krankheitsverlauf. Dann ist Thema Nummer 2 und zwar, das sind die Leistungsanträge. Das heißt, vielleicht beantragt man eben die Erwerbsminderungsrente oder die Berufsunfähigkeitsrente oder einen Behinderungsgrad. Also das, was man beantragt, Das würde ich zusammen in einen Ordner legen, Anträge. Und zwar diese verschiedenen Arten, vielleicht beantragt man 2 oder 3 Dinge gleichzeitig, würde ich mit einem großen Trennblatt immer trennen und eventuell diese schmale Trennstreifen für weitere Feinjustierung brauchen. So, das heißt, wir haben ein Trennblatt und da steht zum Beispiel den Rentenantrag, also Antrag auf Erwerbsminderungsrente. Und ich würde tatsächlich auf diesem Trennblatt mir direkt die wichtigsten Notizen draufschreiben, wie beispielsweise ein Ansprechpartner oder die wichtigste Telefonnummer oder die Vorgangsnummer und so weiter, damit ich da nicht ständig hin und her blättern muss. Und für den Fall, dass es zu dem Thema ein Gutachten erstellt wird, das würde ich zum Beispiel mit so einem Trennstreifen abtrennen und würde dieses Gutachten zu oberst auch in die jeweilige Abteilung sozusagen abheften. So, dann hätte ich Thema Nummer 3, Ordner Nummer 3, und zwar Korrespondenz mit, und das ist optional jetzt, vielleicht ist es für den einen oder anderen überhaupt nicht wichtig, aber falls es eben zu irgendwelchen Prozessen kommt, zu Korrespondenzen mit Anwalt oder Urteile und so weiter, dann würde ich das jetzt mal extra stellen. Das heißt, wir haben 3 Ordner für diese Fälle. Was für mich noch wichtig wäre tatsächlich so Überblick über die Fristen und über den Verlauf bzw. Ablauf. Also für mich persönlich, aber ich bin so ein visueller Mensch, mir ist ganz wichtig so Art Mindmap oder dieses Wenn-Dann, was ist zu tun und was ist der nächste Schritt? Man kann sich das so vorstellen, es gibt Dinge, die sind sozusagen im Progress, also die laufen. Also man stellt jetzt ein Antrag und jetzt wartet man auf die Antwort. Und für mich in Progress ist, ich muss jetzt den Antrag stellen. Das ist sozusagen der nächste Schritt, der diesen ganzen Prozess weiterbringt. Und dann sind 2 Möglichkeiten. Also ich warte jetzt, das heißt, bei mir ist es immer in der Warteliste, also waiting for, beziehungsweise auf Wiedervorlage. Und zwar, ich muss so ein bisschen Überblick behalten über die Fristen oder ich kann auch mit mir selbst ausmachen, wann möchte ich wieder nachhaken, wenn ich keine Antwort bekomme. Weil manchmal ist es so, dass man sagt, fragen Sie nicht nach, rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie zurück oder wie heißt der Spruch? Das heißt, ich warte einfach auf die Antwort. Aber es gibt auch bestimmte Dinge, wo ich weiß, ich muss da in 3 Wochen nachhaken und wenn das nicht passiert, dann muss ich den anderen Schritt nochmal machen oder noch was anderes tun. Oder ich muss bis zu einer bestimmten Frist zum Beispiel Widerspruch anlegen. Also ich hätte mir auf jeden Fall diese Fristen auf irgendeine Art und Weise visualisiert. Entweder man schreibt sich das auf einen Kalender, im Handy oder in so einem Familienplaner, das ist egal wie, aber dass man so ein bisschen über die einzelnen Schritte auch so Überblick hat. Jetzt war die Frage, was, wenn man zu neuen Ärzten kommt, also für die Aufnahme bei den neuen Ärzten braucht man bestimmte Unterlagen, weil jetzt kommt ein neuer Arzt dazu, von mir aus jetzt ein Neurologe, und der sagt, ja, ich möchte alles wissen, was da davor war, das Wichtigste, also OP-Bericht, MRT-Bericht, Bericht von, keine Ahnung, Endokrinologin und von dem Psychologen, von mir aus. Diese Unterlagen würde ich nicht, wie das viele Menschen machen, nochmal kopieren und nochmal in irgendeinen extra Ordner machen. Ich habe diesen Hauptordner mit den Berichten, der ist chronologisch und die wichtigsten Unterlagen sind zu oberst. Das heißt, wenn ich weiß, ich gehe jetzt zum neuen Arzt, dann nehme ich von oben die Unterlagen, die ich brauche, und bring sie zum Arzt, weil meistens scannen sich das die Ärzte alles ein. Oder unter Umständen kopieren sie das und legen das zu den eigenen Unterlagen. Das heißt, ich bringe mit einer Mappe die Unterlagen hin, ich bringe sie wieder nach Hause und ordne die Originale wieder ein in diesen einen zentralen Ordner. So, jetzt, was die Anträge betrifft. Du kannst die Ärzte der ärztlichen Schweigepflicht entbinden. Das heißt, wenn der Fall begutachtet wird, dann brauchen die Gutachter natürlich diese ganzen Unterlagen von den einzelnen Ärzten. Und wenn man die Ärzte von dieser Schweigepflicht entbindet, dann holen sich die Gutachter die Unterlagen, die Berichte direkt selber bei den Ärzten. Und wenn ich richtig informiert bin, dann ist das zum Beispiel bei der gesetzlichen Rentenversicherung, also beim Rentenantrag, man muss es tun. Jetzt sollten die Unterlagen viel zu viele sein und diese einzelnen Schritte, diese Prozesse viele Jahre dauern. Auch solche Fälle gibt es. Man kämpft um irgendwelche Sachen, die mit der Gesundheit zu tun haben, Jahre oder sogar Jahrzehnte lang. Dann macht es natürlich einen Sinn, einen Archivordner anzulegen, beziehungsweise die Ordner in Archiv überführen und dann nur die relevanten Unterlagen auf den direkten Zugriff haben. Das heißt, du musst nicht irgendwas, was nicht jetzt gebraucht wird, direkt vor deine Nase haben. Und natürlich viel sinnvoller wäre, alles zu digitalisieren. Es sei denn, wo das gesetzlich vorgeschrieben ist, dass man es in Papierform aufbewahren muss, aber in der Regel ist es nicht der Fall. Wenn ja, dann informier dich nochmal. Aber man kann auch alles digitalisieren und dann diese Archivsachen nur digital aufbewahren. Wie genau man das machen kann, erzähle ich euch nächste Woche. Zudem auch noch, wie man jetzt in den Ordnern Ordnung schafft, wie würde ich das angehen, und dann noch ein Tipp, weil es war auch die Frage nach Sicherheit und Datenschutz. So, und jetzt habe ich eine große Bitte, und zwar wirklich, leitet diese Folge weiter, denn ich stelle immer wieder fest, dass ganz viele Menschen überhaupt gar keinen Plan haben oder eine ganz falsche Vorstellung über die Abläufe und Leistungen. Und das ist jetzt keine Beratung im Sinne, wie bekommst du eine Erwerbsunfähigkeitsrente, das will ich nicht und kann ich nicht. Aber der erste Schritt ist, die Unterlagen in Ordnung zu bringen, auch mit so ein bisschen Fokus in die Zukunft. Wenn du irgendwas hast, wenn irgendwas passiert, dann ist es ganz gut, diese Sachen wirklich ordentlich aufzubewahren, weil das kann sein, dass du sie in 2, 3 oder 5 Jahren brauchen wirst. Deswegen bitte, bitte gib diese Info weiter und bring diese Unterlagen in Ordnung. Es gibt so einen Spruch, und das sagen immer Leute, die sich viel Zeug kaufen oder viel Zeug aufbewahren. Das heißt, lieber haben als brauchen. Aber für diesen Fall gilt es definitiv. So, das war für diese Woche. Wir hören uns am nächsten Mittwoch und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis dahin, deine Katharina.
Das war Kreative Ordnung mit Katharina Auerswald.